Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute nach einer kurzen Sommerpause wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche. Neues Wording bei der Commerzbank, ein gemeinsames Vorgehen mit der UniCredit ist jetzt doch eine mögliche Quelle für die Schaffung von Wert und die Bereitschaft, sich intensiver auszutauschen, wie man denn jetzt vorgeht, ist deutlich gestiegen bei der Commerzbank. Wir reden noch mal kurz über die Deutsche Bank-Zahlen, der doch deutlichen Abhängigkeit vom Investmentbanking im Ergebnis, aber auch einer Sparte, der es wirklich sehr, sehr gut läuft und auch die Aktie abgeht, die DWS. Dann sprechen wir noch über den Launch von Buy Now, Pay Later mit PayPal durch Amazon, die Unicorn-Bewertung von Moss und abschließend ein bisschen Bedenkenträgerei. Es gab jetzt doch einen Haufen Halbjahres- und Quartalsberichte, in denen die Risikovorsorge eine sehr prominente Rolle gespielt hat. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen zum ersten Podcast nach der ganz kurzen Sommerpause wieder bei uns.
Hallo Christian.
Bist du gut erholt oder immer noch platt von der Hitzewelle?
Immer noch platt von der Hitzewelle, die ja schon wieder kommt irgendwie nächste Woche.
Absolut.
Meine Erholung hat sowieso schon die ganze Zeit begonnen. Die Kinder sind auf irgendwelchen Feriencamps und deswegen ist hier Ruhe im Haus, alles gut.
Anekdotisch kann ich dir sagen, privat habe ich das Gefühl, Funktion von Hitzewellen und Klimawandel, Nord- und Ostsee kommen zurück. Ich habe ganz viele Freundinnen und Freunde, die diesen Sommer an Ostsee und Nordsee verbracht haben und damit eigentlich auch einen ganz guten Deal gemacht haben, klimatechnisch, ja.
Ja, dieses Jahr sind wir das erste Mal nicht in Süditalien und ich bin ganz froh drum.
Da ist das Wasser dann tatsächlich noch erfrischend, ja. Und ja. 8, 29 Grad des Mittelmeers, ja. Früher gehasst, wenn man da im Juli reingestiefelt ist in der Nordsee bei gefühlten 12 Grad. Und mittlerweile ist es tatsächlich ganz nett. Aber wir quatschen ja hier nicht über unsere schönsten Ferienerlebnisse, sondern wir haben einige Neuigkeiten. Großbanken haben Zahlen vorgelegt in unserer Pause. Deutsche Bank kommen wir gleich kurz zu. Anfangen sollten wir natürlich mit der Commerzbank. Ich glaube, was wir relativ flott abhandeln können, ist tatsächliche Ergebnisse. Die waren Tick besser als die Erwartung, aber für die hat sich natürlich ehrlich gesagt keiner so richtig interessiert bei der Präsentation am Donnerstag, sondern jeder wollte wissen, was erzählt denn jetzt die Commerzbank zur Übernahmelage? Und da gibt's ja tatsächlich eine wahrnehmbare Veränderung in der Kommunikation. Hast du wahrscheinlich in den letzten Tagen auch so schon gespürt, oder?
Ja, also ich glaube, es kommt so ein bisschen die Kapitulation, dass jetzt mit der 50% Hürde die Commerzbank tatsächlich sagt, okay, jetzt können wir es nicht mehr länger negieren, es passiert jetzt.
Ja, ich finde, man hat das schon vor ein, zwei Wochen in so Stellungnahmen von Aufsichtsratschef Weidmann und auch zwischendurch, was so ventiliert worden ist, gespürt. Also es ist, Kontrollübernahme ist eigentlich nicht mehr zu verhindern. Ist natürlich eine Erkenntnis, wenn der Gegner bei 49% steht, kann man das so sagen. Neu ist allerdings jetzt, dass die Commerzbank eine Folie drin hatte in ihrer Präsentation zur Quartalszahlen und auch in der Analystenkonferenz davon sprach. Also ein gemeinsames Vorgehen, ein Joint Approach, das wäre eine mögliche Quelle für die Schaffung von Wert. Und es gibt ja jetzt eine ganz fundamentale Veränderung der Machtverhältnisse. Wir erinnern uns, anderthalb Jahre lang hat Herr Oetschel ja immer wieder öffentlich für Gespräche über das gemeinsame Vorgehen geworben, aber ist mehr oder minder abgeblitzt. Man hat den behandelt wie ein Großinvestor, hat über Zahlen und Strategie geredet, aber natürlich nicht reinquatschen lassen und erst recht keine gemeinsamen Pläne über die Schaffung von Wert geschmiedet. Und jetzt ist es plötzlich die Commerzbank und auch der Großaktionär Bund, der sagt, okay, wir müssen mal reden, ja, wir müssen das mal konstruktiv machen. Das geht ja jetzt auch tatsächlich los. Und ja, das hat sich einfach mal 180 Grad gedreht. Erst bettelte die UniCredit um den Austausch und jetzt sucht die Commerzbank den Austausch mit dem Akteur, der eigentlich schon mit beiden Füßen, dem Kopf und dem Oberkörper, wenn man mal so eine Abseitslinie ziehen würde, drinsteht eigentlich, ja, in der Tür.
Ja, ja, eigentlich jetzt, Anführungsstrichen, viel zu spät, noch der Versuch, das Beste draus zu machen. Und ich habe, wenn man jetzt einfach mal rückblickend schaut, die Reaktion auf damals die ersten Käufe, auf die ganzen Derivate-Positionen, auf die Kommunikation, muss die Commerzbank sich vielleicht sogar gefallen lassen, dass man jetzt natürlich die Strategie hinterfragt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Commerzbank aus so einer deutschen Gemütlichkeit aufgeschreckt wurde und gar nicht gemerkt hat beim Aufschrecken, wie dramatisch die Situation eigentlich ist, und das alles vor sich hergeschoben hat und dann irgendwie gedacht hat, es wird schon irgendwie weggehen, bis halt jetzt nicht mehr länger negierbar ist.
Sehe ich ähnlich. Die Verhandlungsposition hat sich einfach mit jedem Prozentpunkt, in dem die UniCredit die Leiter hochgeklettert ist, verschlechtert, ist ja völlig klar. Und man muss auch sagen, die Versuche, die Position zu erschüttern, die wiederholt man zwar jetzt, also da sind ganz viele Aktien geliehen, die da angedient werden. Ja, ja, kann schon sein, aber vielleicht ist ja das entsprechende Gegengeschäft mit UniCredit eingegangen worden und das Ganze ist dann neutral für diejenigen, die so vorgehen. Und jetzt zieht man sich auch mehr oder minder darauf zurück. Naja gut, klar, de facto Kontrolle hat man jetzt bei über 50%, aber, das war auch eine Folie in der Präsentation, qualifizierte Mehrheit ist ja wichtig, um durchzuregieren und Synergien zu heben. Also, naja, die UniCredit braucht schon noch 25% mehr an Aktien hier. Das sind natürlich alles irgendwo Rückzugsgefechte und ich bleibe dabei. Das können wir abbinden, so wie schon vor 2 Wochen. Man wird sich irgendwie vernünftig einigen müssen. Die Frage ist natürlich einfach nur noch, kriege ich noch so viel rausgeschlagen, wie es vor 1 Jahr oder 1,5 der Fall gewesen wäre, aber eine komplett feindliche Nummer kann man sich nicht erlauben. Und ich glaube, das hat man auch investorenseitig jetzt der Commerzbank klar gemacht, sagt Leute, die Strategie Standalone und das komplett durchzuziehen, das funktioniert nicht. Und man hat unterschätzt, wie diszipliniert und mutig die UniCredit einfach bereit ist, immer wieder einen Schritt weiter zu gehen. Das war eine Machtdemonstration in dem Zusammenhang. Ich stehe eigentlich auch noch zu meinem Urteil, dass man das nicht feindlich durchziehen kann. Das wird nicht funktionieren gegen die Belegschaft, aber man muss sich jetzt vielleicht trotzdem beugen, weil einfach zu viel auf dem Spiel steht und vernichtet würde, wenn man es eskalieren lässt. Ja.
Ja, ja.
Da muss man auch selbstkritisch sagen, als ich auf der Hauptversammlung war und mir das angehört habe, dachte ich auch, naja, gegen diese Geschlossenheit, gegen diese Chaka-Atmosphäre, die da herrscht, wird es die UniCredit sehr, sehr schwer haben, aber auch das hat sie offensichtlich nicht davon abgehalten, die Sache weiter durchzuziehen.
Ja, wobei ich ja damals schon gesagt habe, das wird wahrscheinlich Mailand nicht beeindrucken. Und so wie die einfach das gnadenlos durchexerziert haben, haben die es vielleicht maximal als deutsche Folklore gesehen, aber sich nicht beeindrucken lassen von.
Ja, gut, dann lass uns doch über die andere Großbank reden. Ich glaube, das können wir relativ überschaubar machen. Die Deutsche Bank hat Zahlen vorgelegt, die waren super. Zweites Quartal, 2,7 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern. Das waren über 400 Millionen Euro mehr, als Analysten erwartet hatten. Ist ein bisschen amüsant, weil die Schätzungen die letzten Monate runtergeguidet worden sind von der Deutschen Bank und dann springt ungefähr 250 Millionen Gewinn und jetzt springt man dann plötzlich ebenso drüber. Was man natürlich dazu sagen muss, die Gewinnüberraschung stammt quasi komplett aus dem Investmentbanking und da hatte ich ja so ein bisschen Vibes so der Jahre 2020, 2021, erste Seewing-Strategiejahre. Da hat ja auch das Investmentbanking weit über 50% der Gewinne abgeliefert und jetzt sind es wieder ziemlich genau 50%, bei denen man steht. Sowohl im Q2 als auch was das erste Halbjahr angeht. Also die anderen Bereiche verdienen auch gutes Geld. Corporate Bank, Private Bank, Asset Management. Aber im Moment hängt dann doch wieder eine ganze Menge vom Investmentbanking ab. Und da ist immer die Frage, kann ich das perpetuieren über die nächsten Jahre? Vermutlich nein. Aber man sieht sich da auf sehr gutem Wege für die Ziele. Ja,
gute Zahlen und das Investmentbanking hat es mal wieder rausgerissen, wo wir ja alle wissen, dass es ja ein sehr variables Geschäft ist, mal gut und mal weniger gut. Wenn ich mir die Performance der Corporate und der Retailbank anschaue, ist das ja mehr oder weniger flat. Also insofern, da sind die Zahlen jetzt nicht so gut. Deswegen bleibt bei mir so ein bisschen der fahle Beigeschmack. Man hat ja da darüber spekuliert, wir wollen der europäische Champion werden im Banking. Wie sie das denn überhaupt regeln wollen? Also im margenärmsten Land Deutschland, Europas, wo der Wettbewerb oder die Peers der Deutschen Bank teilweise doppelt, teilweise dreifach an Marktkapitalisierung haben, doppelt teilweise Revenue und Profit. Das ist so ein bisschen wie die Eintracht Frankfurt sagt, wir wollen jetzt Champions League Sieger werden. Kann man mal ausrufen, aber wir kennen die Wahrscheinlichkeiten dafür.
Absolut. Ich würde gerne über eine Einheit nochmal kurz sprechen, die wir schon mal hier vor einigen Monaten über einen grünen Klee gelobt haben und die so ein klein wenig in Vergessenheit geraten ist. Ahnst du, über welche Sparte ich reden will?
Die ist Asset Management, die DWS.
Richtig, genau. Also manchmal hat man ja so Momente, wo man so kleine Aha-Effekte hat. Also ich erinnere mich, dass ich beispielsweise, ich glaube das letzte Mal wirklich vor anderthalb Monaten, mal so richtig auf den DWS-Kurs geschaut habe. Da war er bei 8,59 und da guckte ich natürlich vor den Quartalszahlen zur Vorbereitung wieder drauf. So, huch, die sind ja über 70. Und jetzt hier, heute Morgen, stehen wir bei über 76 Euro. Also kleine Erinnerung, Preis zum Börsengang war 32,50 vor mittlerweile auch 8 Jahren. Und die Asset-Management-Branche, das ist ja relativ entscheidend, ist ja eine Branche, die schön wächst, Basiseffekte, wir haben steigende Märkte, aber natürlich auch wahnsinnig unter Margendruck steht. Und da rufe ich mir einfach mal in Erinnerung, dass Stefan Hobbs den Laden übernommen hat, vor ungefähr 4 Jahren von Asoka Woehrmann. Da stand er schon einigermaßen gut da, aber da gab es einige Probleme. Das Amerika-Geschäft. Und dann hieß es, die ETF-Sparte, die sie haben, ist eigentlich zu klein, um langfristig wirklich zu überleben. Da wird man doch zermahlen. Und das gilt eigentlich auch für das aktive Geschäft. Also nicht Fisch, nicht Fleisch. Eigentlich muss man mal überlegen, ob man da über M&A vielleicht die Leiter hochkommt. Aber organisch selbstständig das zu machen, relativ schwierig. Und jetzt muss man fairerweise sagen, genau das ist denen gelungen. Der Aktienkurs hat sich in der Ära Hobbs verdreifacht, deutlich stärker gelaufen als die Peers, wenn wir da mal Amundi und BlackRock nehmen. Also da stehen über 200% Kursgewinn versus ungefähr 70, 80 in Euro bei BlackRock und 90% bei Amundi. Also da ist richtig was geleistet worden. Die Zuflüsse funktionieren zwar hauptsächlich in margenschwache Bereiche, aber selbst die muss ich überhaupt erstmal generieren, auch ins Passivgeschäft. Und wenn man mal schaut, was die Erwartungen der Deutsche Bank an die einzelnen Sparten sind, dann ist, was die Eigenkapitalrendite, den Beitrag angeht, das Asset Management mit über 44% Eigenkapitalrendite rechnerisch im ersten Halbjahr schon da, wo man hin soll bis 28, nämlich über 40%, während alle anderen Einheiten, insbesondere Corporate Bank, Private Bank, noch was zu gehen haben. Also das ist schon, im Stillen hat das die DWS unter der Führung von Hobbs da richtig gut hingekriegt. Und jetzt kann man sagen, auch wenn Assets wachsen, da gehen ja in der Regel viele Hände hoch, die auch partizipieren wollen an steigende Gewinnen über Performance Fees und überhaupt. Und auch das hat er mit den Finanzzielen ganz gut im Griff in dem Laden.
Total. Also letztendlich hätte ich auch nicht gedacht, dass, als er damals die DWS übernommen hatte, war ja die eigentliche Situation der DWS neben der Compliance-Probleme trotzdem sehr gut. Dass er trotzdem da noch so viel rausholt, sehr beeindruckend. Vielleicht kann man das auch dann sehen als möglichen Aufstieg in eine höhere Position bei der Deutschen Bank, wenn er da richtig einen guten Job macht, was er jetzt im Moment macht, und wenn das auch vielleicht den nächsten Crash oder den nächsten Downturn überlebt, die Bewertung, dass er sich dann für Höheres empfiehlt.
Das ist natürlich der Klassiker. Man muss doch mal tatsächlich so ein 30-40% Abwärtsjahr mal geschafft haben. Und was macht das eigentlich mit so einem Asset Manager? Die Fixkosten bleiben ja dann in der Regel gleich. Genau. Und meine variablen Erträge rutschen mir dann in den Keller. Das kennt die Branche ja schon fast gar nicht mehr, zumindest nicht über eine Phase von mehr als 12 bis 18 Monaten. Aber man muss ja nicht immer alles schlecht quatschen. Wir kritisieren und moppern ja hier so viel rum. Mich hat's überrascht. Vor allen Dingen hätte ich gedacht, die Deutsche Bank greift mit der DWS viel eher mal zu einem M&A-Prozess und hat genau jetzt ein recht wertvolles Asset, genau für solche Geschichten auch mal in der Hand. Also sie leistet natürlich tolle Beiträge zur Eigenkapitalrendite. Aber der Börsenwert der ganzen DWS mittlerweile 15 Milliarden, da kann man schon, Deutsche Bank ist zwar viermal so viel, aber da kann man dann schon auch schon einiges mitmachen. Also so hat die Commerzbank hat ihre M-Bank und die Deutsche Bank hat da ihre DWS. Das sind Einheiten, mit denen man vielleicht das ein oder andere hätte machen können und immer noch machen kann im Falle der Deutschen Bank, ja. Ja, prima. Großbanken haben wir, glaube ich, ganz gut abgebunden und ich quatsch die ganze Zeit. Jetzt müssen wir mal zu Themen kommen, zu denen du, unsere Hörerinnen und Hörer, und auch mich erhellen kannst. Es gab eine Nachricht, der LinkedIn-Algorithmus hat übrigens schon kapiert, dass ich mich sehr für deine Beiträge interessiere. Deswegen wird jeder Smiley, jeder Daumen wird mir gezeigt. Du warst sehr aufgeregt, als Amazon BNPL mit PayPal gelauncht hat in der vergangenen Woche. Und darfst du mal uns erklären, wie du das industriell findest und was sich da so interessiert dran an dem Thema?
Ja, da ist natürlich auch sehr viel persönliches Engagement mit drin, weil ich ja 2008, das ist ja schon ein paar Jährchen her, das BNPL oder das Kreditgeschäft für PayPal in Europa aufgebaut habe, also von null an. Und da hätte ich mir nie gedacht, dass wir damals bei Amazon da reinkommen. Also von daher, da schwingt auch so ein bisschen persönliche Sachen mit. Aber was passierte ist, man muss ein bisschen zurückschauen, Amazon und PayPal ist ja eigentlich nie eine Freundschaft gewesen. Also das PayPal war ja immer die Tochter von eBay und eBay war böse, direkte Wettbewerber. Man muss ja auch sehen, dass Amazon mal kleiner war als eBay, weit kleiner und an eBay natürlich vorbeigezogen ist. Aber da war immer ein sehr kompetitives Verhältnis und auch in Gut und Böse gedacht worden. Wie stark das war, kann man auch erkennen. Damals die Kollegen von PayPal USA hatten Bill Mailater übernommen 2008. Das ist im Grunde das große Vorbild von allen europäischen Buy Now Pay Later Companies, also von Klarna, von RatePay und Co., was ja dann auch zu diesem Boom und Gründung in Europa geführt hat, weil die damals, ich glaube, am Tag nach Lehman oder zwei Tage nach Lehman für 1 Milliarde ein Kreditgeschäft übernommen hatten. Das war auch damals ein starkes Statement, wie ernst PayPal das ganze Buy Now Pay Later Geschäft in USA nimmt. Und Bill Mailater war bei Amazon integriert. Und was machte Amazon? Mit dem Tag des Announcements ist Bill Mailater rausgeflogen. Also sie haben es sofort rausgeschmissen nach dem Motto, das ist PayPal, das ist böse. So, und insofern, das ist das eine Extrem. Und da muss man natürlich jetzt auch den Kollegen von PayPal da ein paar Lobeshymnen singen, dass sie es geschafft haben, von dem extrem negativen Relationship mit Amazon das komplett zu drehen, um jetzt tatsächlich als Zahlmethode bei Amazon integriert zu werden. Wohl wissend, dass es aber nicht PayPal als Checkout drin ist, sondern nur PayPal als Buy Now Pay Later Methode. Also letztendlich, wenn ich mit Kreditkarte und Lastschrift bezahlen will, das macht Amazon immer noch selbst und will dann nicht irgendwie eine PayPal-Marge bezahlen. Mhm. Aber wenn es darum geht, dass ich irgendwie in Raten und Rechnungskauf bezahle, dann ist das über PayPal. Und das ist natürlich ein Riesenschritt für PayPal. Generell muss man auch sagen, wenn man sich jetzt die Investor Relations Kommunikation von PayPal anschaut, bei den Quartalsreportings, da hat der neue CEO das PayPal-Geschäft in 3 Business Units aufgespalten. Das PayPal-Checkout-Geschäft, also das mit dem Logo, was wir alle kennen, als Kernbusiness. Dann das Thema Consumer Financial Services und Venmo. Venmo ist dieses P2P-Zahlverfahren, also als eigenständige Business Unit. Und dann noch Payment Services und Krypto. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass das natürlich auch hinsichtlich einer potenziellen späteren Abspaltung und Verkauf gedacht ist. Aber es zeigt, wenn wir jetzt mal zurückzugehen, dass das Kreditgeschäft und das klassische Checkout-Geschäft jetzt ein bisschen getrennt wird, dass man da tatsächlich das wie eine eigenständige Business Unit denkt. Und da passt jetzt die Integration bei Amazon eigentlich wie die Faust aufs Auge rein.
Ja, wir müssen noch ganz kurz abbinden. Vor 2 Wochen haben wir fast schon so getan, als sei die Sache durch. Aber PayPal hat ja das Übernahmeangebot als unzureichend abgelehnt. Und muss man jetzt schauen, ob vielleicht eine erhöhte Übernahme kommt. Ja. Stripe und Advent sind ja da offenbar ins Rennen gegangen. Was ich aber noch fragen wollte, wenn es solche Deals gibt, mein Vorurteil wäre immer, wenn du selbst als PayPal, wenn du selbst relativ groß bist, mit einem Akteur wie Amazon ins Geschäft kommst, bleibt da überhaupt genügend auf dem Tisch für dich? Das ist ja immer das Klischee, dass es heißt, wenn ich mit Apple, Amazon und Google irgendwelche Kooperationen und Geschäfte mache, mit deren Marktmacht, wird das so ausgestaltet, dass du gerade so überleben kannst, ja, ganz schöne Risiken tragen musst, um das Geschäft zu machen, aber mit Sicherheit nicht ein dicker Teil der Profite bei dir auf dem Tisch bleibt.
Also Amazon, nicht nur weil es ein Händler ist und gut darin ist, die Margen seiner Zulieferer zu erkennen, hat eine extrem hohe Kompetenz im Payment. Es gibt ja auch Amazon Pay, was im Grunde der gescheiterte Versuch war, ein PayPal nachzumachen. Also von daher, die haben sehr viel Kompetenz und gute Leute. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Verhandlungen mit Amazon aus der PayPal-Sicht jetzt nicht die einfachsten gewesen waren und dass da vermutlich irgendwas für PayPal übrig bleibt an Marge, aber ein Riesengeschäft ist das nicht. Nichtsdestotrotz, es geht ja gerade, wenn ich im Kreditgeschäft das machen will, das sieht mir auch bei Klarna, geht es ja darum, dass ich den Kunden möglichst breit adressieren möchte, um dann möglichst viele Einsatzmöglichkeiten für dieses Buy Now Pay Later Geschäft zu generieren, um dann möglichst dann auch große Volumen in der Ratenfinanzierung abzuwickeln. Und ich glaube, in dem Kontext passt das sehr gut, weil PayPal ja, ich habe auch da vor kurzer Zeit mal was gepostet von dem Obi hier bei uns in Bad Godesberg, wo ein Riesenschild war mit PayPal bezahlen mit der NFC-App, was aber de facto vermarktet wurde als Ratenfinanzierung. Das ist natürlich für den Obi eine wunderbare Möglichkeit, dass ich dann eben dann ohne irgendwelche komplizierten Kreditprozesse und Mitarbeiter im Obi da trotzdem Ratenfinanzierung ermögliche. Und ich glaube, im gleichen Kontext ist das, dass PayPal jetzt dieses Ratengeschäft, was sie ja lange mehr oder weniger Klarna überlassen haben, ohne in irgendeiner Weise Abwehrmaßnahmen zu machen, dass sie da jetzt tatsächlich strategisch viel stärker reingehen und da sich als Platzhirsch behaupten wollen.
Okay. Ja, dann lass uns doch zur zweiten Nachricht der Woche kommen, die aus dem Fintech-Payment-Sektor im weitesten Sinne kommt. Moss reklamiert für sich eine Unicorn-Bewertung. Da würde ich jetzt auch mal sagen, wie schaut's aus? Pliant macht jetzt, glaube ich, 100 Millionen ARR. Moss sagt 70 Millionen. Moss sagt, wir sind Unicorn. Wert es uns mal ein, Jochen.
Ja, wir reden da immer gerne, wenn der eine was kommuniziert, auch dann über den anderen. Also Moss und Pliant, die werden immer so in die gleiche Schublade getan. Das finden die gar nicht gut, genau. Deswegen muss man vielleicht erstmal sagen, was macht Moss und was macht Pliant. Also Moss ist letztendlich ein Spend-Management-Tool, auch so ein bisschen Reisekosten mit Karte. Also letztendlich die gebende Karte, um dann für die Corporates und die KMUs das komplette Spend-Management zu ermöglichen. Die haben wohl jetzt eine Finanzierung und sind Unicorn, Gratulation dafür. Und Pliant ist auch Karte, allerdings halt eine andere Form von Karte, die machen letztendlich Corporate Card Lösungen als Plattform für Dritte. Beide, muss man sagen, wenn man jetzt sagt, die einen haben 100 Millionen Revenue, Pliant und Moss hat 70 Millionen Revenue pro Jahr, beide sind eigentlich klassische Firmenkundenprodukte einer klassischen Firmenkundenbank, nur halt nicht bei der Firmenkundenbank. Also insofern jede Million Revenue, die bei den beiden sind und die ja vermutlich noch weiter wachsen, ist kannibalisiert ins klassische Firmenkundengeschäft der Banken. Und das ist eigentlich die Hauptnachricht, dass die jetzt Unicorn sind und dass die weiter wachsen und dass die auch versuchen, sich so ein bisschen abzugrenzen voneinander. Alles okay. Aber die eigentliche Nachricht dahinter ist, wir haben mal wieder ein Geschäftsmodell, ein Fintech-Geschäftsmodell, was jetzt at scale tatsächlich in die Revenues der Banken rein kannibalisiert und wo die Banken mehr oder weniger ohne Gegenwehr hier nennenswerte Volumen im Corporate Banking auf der insbesondere Corporate Card-Seite verlieren.
Ja, ich kann dazu nur aus der Praxis eines Kleinstunternehmers sprechen, dass wirklich das ganze Thema Kreditkartenverwaltung mit einer klassischen Großbank ein Pain in the Butt ist, wie es so schön heißt. Ernsthaft, also ich meine, jeder verliert ja mal eine Karte oder da wird eine neue ausgestellt, das Laufzeitende, neue Mitarbeiter, pipapo. Und dann geht das immer los, was geht eigentlich wohin, an welche Adresse? Und nee, das muss die Firmenadresse sein, wir können das nicht durch die Gegend schicken, da bist du ein dezentrales Unternehmen. Also da habe ich mir schon mehrfach gedacht, dass in dem Bereich durchaus Room for Improvement ist und sich mal der eine oder andere Akteur breit macht, kann ich aus dem Alltag der letzten Jahre Finanzszene komplett nachvollziehen, auf jeden Fall, was diese Prozesse angeht. Ja.
Total. Und wenn man auch auf Corporate-Seite, wo ja das immer ein klassisches Modell war von American Express, sich das anschaut, wie furchtbar die Prozesse sind in der Kombination der Karteneinsätze, die ja noch in Ordnung sind, aber Überspielen der Daten in irgendwie ein Reisekostenmanagementsystem, Approval-Prozesse und Abbindung, das ist alles furchtbare Prozesse, die jetzt in dem Fall Moss viel einfacher gemacht haben und auch Pliant in der als Plattform das natürlich auch ermöglicht. Also von daher, das löst tatsächlich Prozessprobleme bei den Corporates und spart natürlich auch wahnsinnig viel an Prozesskosten ein auf der Corporate-Seite und hätte sollte, könnte eigentlich von der Bankenseite gemacht werden, wurde es aber nicht.
Ja, das ist quasi die Weiterentwicklung des Themas Kontoeröffnung, was vor 6, 7, 8 Jahren das Thema Kontoeröffnung war. Wenn du dein Geschäftskonto wolltest, hattest du auch ein Riesenproblem. Wenn du in den Banken standst, war ein ganz schwieriger Prozess auch. Das haben die Fintechs, Neobanken revolutioniert und jetzt geht man in den anderen Teil der Wertschöpfungskette einfach den Karten rein in dem Zusammenhang. Ja,
ganz klar. Ja, und vor allem, weil wir ja natürlich, wenn man die ganzen Services anschaut, angefangen von Google mit AdWords über die ganzen Cloud-Services, jetzt die ganzen AI-Services, die gehen alle über Karte. Also früher spielt das alles keine Rolle, weil man dann vielleicht noch höchstens irgendwie Hotel und Taxi mit Karte bezahlt hat. Aber ja, mittlerweile sind elementare Bestandteile eines Unternehmens auf Basis von Kartenzahlung. Und das ist ein Geschäftsmodell, wo, ich kann es nur noch mal sagen, leider die Revenues jetzt woanders landen und nicht bei den Banken.
Jochen, ich weiß, es kommt ziemlich random, aber wir haben schon lange nicht mehr über Revolut geredet, wo wir gerade im Bereich Neobanken sind. Und ich würde gerne zumindest an der Stelle 2 Einwürfe machen. Einwurf 1 ist, tatsächlich hatte ich in einem Anfall von Drängeln des Nachwuchses und Langeweile im Urlaub dann auch mal ein Revolut-Kinderkonto eröffnet. Also es ist ja ein Kinderkonto mit Anhängsel an das Erwachsenenkonto, ist ja kein eigenständiges. Und es ist tatsächlich so, wie immer annonciert, die ganze Geschichte hat, glaube ich, maximal 10 Minuten gedauert. Dann war das Ganze im Setup und konnte das Geld schon hin und her geschossen werden. Das ist aber nicht das, was ich dir erzählen wollte. Ich wollte jetzt über eine große Red Flag von Revolut sprechen. Hast du sie auch gehört in den vergangenen Tagen? Ahnst du, was ich jetzt sage?
Nee, gar nicht mitbekommen. Was denn?
Revolut-Gründer Nick Soronski ist wegen des Kaufs einer 350 Millionen Euro teuren Superjacht verklagt.
Ach so, das meintest du, okay. Ja. Gossip, ja.
Den Makler soll er versucht haben zu prellen um seine Provision für das Ding. Da habe ich auch gedacht, okay, ich meine, Unternehmertum, liberales Denken, alles gut. Aber, dass er sich eine 350 Millionen Yacht leistet, habe ich auch gedacht, ist ja verdient, aber für einen Banking-CEO, ich weiß nicht, da habe ich schon gedacht, ich finde es eine Red Flag, ehrlich gesagt. Aber gut, soll er machen. Wenn das jemand von Amazon oder von Google oder von Oracle, Larry Ellison oder sonst wer macht, finde das ja völlig normal. Ich weiß nicht, warum ich da ein Störgefühl in diesem Banking-Umfeld habe.
Ich glaube, das ist genau das Problem, weil wenn man den Nick fragt, der sagt natürlich, er ist ein Banker, aber de facto ist er ein Tech-Unternehmer. Und als Tech-Unternehmer gehört natürlich die fette Yacht schon fast zum guten Ton. Ja. Und das Interessante ist ja auch, dass er, und das finde ich jetzt aus Banksicht sogar noch viel, viel krasser, er verhandelt im Moment ein neues Aktienzuteilungspaket für sein Compensation Package, sollte Revolut eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden erreichen.
So, und das ist so ein Elon Musk-Klicker ist das, ja. Exakt. Er arbeitet ja auch gerne mit solchen Sachen. Ne?
So, und wenn man die Marktkapitalisierung der hiesigen Banken anschaut, der europäischen Banken, der Deutschen Bank irgendwie knapp 60 und der anderen europäischen Banken, die dann halt teilweise 150 Milliarden, 180 Milliarden Marktkapitalisierung haben, dann ist natürlich die Aussage, ich will auf 500 Milliarden kommen, schon mal ein klares Statement.
Ja, das können ja demnächst eine Ratio bilden, Marktkapitalisierung zu Superjacht irgendwie, ja. Aber man stelle sich einfach mal vor, ich meine, wenn der Schraubenwirt das macht, irgendwie alles gut, ja, aber im Banking-Umfeld ist es merkwürdig. Aber ich glaube, ich habe meine Bauchschmerzen jetzt hinreichend klar gemacht, vielleicht ist ja nur der Neid der Besitzlosen.
Eine kleine Anekdote, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich war mal bei der Bank und habe Karten verantwortet für einen Besitzer einer solchen großen Yacht. Die er dann seinem Kapitän gegeben hat, um dann diese Yacht aufzufüllen, also mit Benzin oder Diesel oder was auch immer da reinkam. So, und regelmäßig ist es dann an mich eskaliert worden, weil natürlich das keine 50 Euro Mittagessen-Transaktion war. Ja. Ziemlich viel Geld pro Auffüllung reingeflossen ist und das natürlich dann in die Risikosysteme gelaufen ist, abgelehnt wurde. Und irgendwann waren die so sauer und dann habe ich dann sogar einen VIP-Flag gesetzt, nach dem Motto, wann diese Transaktion kommt, immer durchbuchen, immer genehmigen. Und wenn man dann die Transaktion sieht, was da an Geld reinfließt, an Treibstoff, dann muss man sagen, dann muss man schon richtig gut Milliardär oder Multimillionär sein, um sich das leisten zu wollen.
Du, wir haben ja Sommer und wir sind gut in der Zeit. Da muss ich noch ein Spezialwissen mit dir teilen in dem Zusammenhang. Wenn sich der Herr Stronski jetzt so eine 350-Millionen-Yacht leistet, da gibt es ja auch meistens die Angabe, dass diese Yachten zweistellige Millionen Unterhaltskosten im Jahr hätten. Da habe ich mich immer gefragt, wie kann das eigentlich sein? Weil man denkt ja so, Personal schön und gut, streichen, lackieren, Motor. Weißt du, was da ein Schweinegeld kostet, was mir jemand erzählt hat, der in dem Bereich in Südfrankreich arbeitet? Da kannst du eigentlich drauf kommen. Aber diese Schiffe, die werden ja auch teils verchartert an andere Superreiche, wenn sie gerade nicht benutzt werden. Und wenn du damit loslegen willst und mal von Südfrankreich nach Sardinien und zurück willst oder so, dann dauert das ja ewig, bis du erstmal das Personal zusammen hast und vor allen Dingen die Vorräte aufgestockt hast an Lebensmitteln und whatsoever so ungefähr. Das heißt, du musst im Grunde genommen sowohl die Vorräte als auch das Personal mehr oder minder warm halten, also quasi so ein Retainer in jeder Hinsicht halten, damit du sagen kannst, wenn es heißt, morgen kommen hier 50 Leute und legen los sozusagen, damit du das überhaupt machen kannst. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch Wahnsinn. Aber schön, wenn du einen entsprechenden Vertrag hast, da wirst du nämlich bezahlt und musst eigentlich gar nichts machen, sondern nur unter Umständen auf Abruf machen. Also das Spezialwissen wollte ich bis jetzt
groß werden.
War mir gar nicht klar, im Zusammenhang.
Das Ganze ist kein billiges Hobby. Ja.
Aber kennst du, der journalistische Anspruch ist ja immer, dass der Küchenzuruf stimmen muss. Die Leute, die einen Podcast hören, Texte von dir lesen, müssen abends in der Lage sein, eine Sache, die sie gehört haben, weiterzuerzählen, zu rufen.
Ja,
da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder eher in den Bankenbereich zurück. Und zwar noch mit einer kleinen Beobachtung, die wir gemacht haben, mit Sichtung der Halbjahreszahlen. Wir glauben nämlich, es ist tatsächlich der Punkt gekommen, wo es dann doch jetzt mal, wenn auch nicht in krassem Umfang, durchschlägt bei einigen Banken, dass da draußen was los ist, konjunkturell und sonst was. Und zwar auch etwas stärker, als das eigentlich die Geschichten seit Februar im Iran nahelegen. Weiß ich, ob es dir auch so gegangen ist, es schleicht sich so in viele Berichte mittlerweile rein, was da passiert ist.
Ja, klar. Also letztendlich die grundlegenden Probleme auch der Volkswirtschaft, die müssen irgendwann mal auch in die Risikokosten kommen.
Oder? Also wir können ja mal ein paar Beispiele durchgehen. Also wir hatten jetzt die OLB. Das war eine Bank, die immer Sensationsergebnisse hatte. Ist jetzt verkauft worden an die Targo. Man dachte auch immer, naja, die sind ja so im Bereich Spezialfinanzierung, Fußballfinanzierung, eine ganze Menge Kram, esoterischen Kreditkram, den die machen. Aber die Risikovorsorge war immer sensationell. Was jetzt? Zack, Januar bis Juni nur noch Vorsteuergewinn von 82 Millionen. Halb so viel wie im Vorjahr. Risikovorsorge vervierfacht im ersten Halbjahr. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen Kitchen Sinking nach der Übernahme durch die Targo Bank ist. Aber da passiert was. Commerzbank, auch im Firmenkundengeschäft, alles zwar im Rahmen der Erwartung, aber auch 255 Millionen Risikovorsorge im ersten Halbjahr, wobei das zweite Quartal mit über 150 schon etwas höher war als das erste mit ungefähr 100. So, noch spannender fanden wir, die EZB veröffentlicht ja immer Statistiken der von ihr beaufsichtigten Banken, das sind ungefähr 27 in Deutschland. Und die hatten im ersten Quartal, das hatte aber einen gewissen Lag, eine annualisierte Risikovorsorge von 69 Basispunkten des Kreditvolumens. Zweithöchster Wert in der Eurozone. Nur Österreich war noch ein bisschen schlechter. Und das war das erste Quartal. Da hat also Iran noch gar nicht so richtig reingespielt, beziehungsweise nur einige Wochen. Also da merkt man, da passiert ein bisschen was. Wir hatten letztes Jahr schon die Santander, die eine Risikovorsorge auch grob verfünffacht hat, gemessen an dem Niveau der Vorjahre. Gut, das hatte dann nochmal Autokonsumentenfinanzierung Spezialgründe, aber es passiert was, um es mal etwas vereinfacht zu machen. Und das, was wir uns jahrelang gefragt haben, wann tut sich denn mal was in der Risikovorsorge gemessen an der Konjunkturlage? Das kommt, wie auch Dirk Auerbach in unserem anderen Deep Banking Podcast gesagt hat, es kommt verzögert, kommt es jetzt irgendwie rein anscheinend im Moment. Ja.
Ja, wir hoffen, dass es nicht so sehr reinhaut, sondern dass die Risikomanagementsysteme in der Vergangenheit auch einen guten Job gemacht haben, dass jetzt nicht die wirklich schlechte Überraschung kommt. Ja. Aber du machst jetzt hier gleich, wir haben gerade so schöne Themen gehabt mit Sommer und Boot. Jetzt kommst du gleich wieder mit den negativen Themen als Abbinder des Podcasts.
Ja, tut mir leid, kann ich nicht anders machen. Hätten wir vielleicht choreografisch anders lösen müssen, aber auch, es ist einfach so, manchmal muss man auch einfach so ein anekdotisches Gefühl teilen. Ja, auch die Merkur Bank, Gewinnrückgang, Dividende gestrichen. Baader Bank, auch erstes Halbjahr, Ergebnis vor Steuern, 22 Millionen nach 50 im Vorjahr, Konzernergebnis minus 56%. Gut, das hat ein Spezialthema, weil man den Großkunden Scalable verloren hat. Aber es sickert so hier und da, sickert einfach was ein. By the way, fand ich ganz amüsant, dass die Baader Bank dann diesen Rückgang um 56% im Konzernergebnis als in der Pressemitteilung als stabiles Konzernergebnis flackt. Da muss ich auch fragen, Mensch, minus 56%, was schreiben wir da drüber? Schreiben wir stabil drüber. Denkst manchmal auch, Kommunikation kannst du mittlerweile auch machen, was du willst. Irgendwie ärgert sich eh keiner mehr drüber, da wundert sich eh keiner mehr. Jochen! Ich glaube, die Themen, die wir uns für diese Woche vorgenommen hatten, die haben wir ganz gut abgebunden. Und ich hoffe, wir waren nicht zu weitschweifig, was das Thema Yacht angeht. Aber ich glaube, wenn sich European Banker of the Year, der auch kürzlich gewählt worden ist, und Revolut-Chef eine Yacht kauft, da muss man mal drüber plaudern. Tut mir leid. Nee, muss man drüber plaudern. Ist einfach ein Thema, finde ich.
Wir lieben doch total, total. Haus, vor allem im Sommer ist ja der Gossip dann auf jeden Fall auch erlaubt.
Super. Jochen, ich danke dir.
Mach's gut. Tschüss.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com